Herzlich willkommen allerseits zu dieser neuen Ausgabe von Politikwissen, des Podcasts des Instituts für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck. Heute sprechen wir wieder einmal über Corona, dieses Mal zum Thema Corona und die USA. Meine Gesprächspartnerin heute ist Theresa Eder. Theresa ist freie Journalistin für diverse europäische Medien. Sie lebt in Washington in den USA und ihr Fokus liegt auf Außen- und Sicherheitspolitik der USA sowie auch auf der Innenpolitik der USA. Liebe Theresa, sei gegrüßt.
Danke für die Einladung, freut mich sehr.
Theresa, du lebst ja in den USA und verfolgst die Entwicklung nun schon seit mehreren Wochen. Wann gab es denn die ersten infizierten Fälle in den USA?
Also ich habe das nachrecherchiert, weil ich das selbst nicht wusste, aber angeblich war der erste Infizierte am 19. Januar in Seattle und hat sich getestet, also testen lassen, und das Ergebnis war dann am 20. Januar da. Diese Person war davor in Wuhan in China, war dann in Quarantäne und ist genesen. Die Leute, die mit denen er in Kontakt war, wurden auch getestet, aber die waren alle negativ. Und dann nach seiner Genesung ist das quasi alles wieder ad acta gelegt worden. Da gab es dann keine Sorge, dass sich eventuell doch irgendwo der Virus weiter verbreitet hat. Und so der richtige erste größere Ausbruch war dann ein paar Wochen später, und es war in diesem Seniorenheim nahe von Seattle, wo ja dann auch sehr viele Menschen verstorben sind. Und da ist dann das erste Mal klar geworden, okay, der Virus ist wirklich hier im Land. Und seitdem hat sich wieder viel getan. Also jetzt ist ja das Epizentrum in New York und die Hälfte der Zahlen kommen aus New York derzeit. Also ich habe mir angeguckt, wie sich die Zahlen so entwickelt haben. Und also ich glaube, letzte Woche waren wir noch so bei 3.000, 5.000 und heute früh stehen wir schon bei 53.800 Fällen und 728 Todesfällen. Also es steigt wirklich rasant an und ich glaube nach wie vor, dass das erst der Anfang ist. Also dass wir wirklich in den nächsten Tagen, Wochen das wirklich nochmal explodieren sehen.
Wie ging jetzt der US-Präsident Donald Trump anfänglich mit dieser ganzen Corona-Krise, mit diesem Coronavirus um?
Also ganz am Anfang hat Trump das wirklich sehr abgetan, immer wieder mit der Grippe verglichen, wobei er das jetzt auch immer noch tut. Also gerade gestern hat er wieder auf Fox erklärt, ja, dass also die Grippe fordert auch viele Todesopfer und wegen der Grippe schließt aber keiner die Geschäfte, die öffentlichen, also den öffentlichen Betrieb. Natürlich, also er verschweigt natürlich den Unterschied in der Sterblichkeitsrate. Am Anfang hat er auch immer wieder die Demokraten attackiert und gemeint, ja, die finden das jetzt, die wollen nur Panik erzeugen und meine Präsidentschaft da jetzt irgendwie in die Bredouille bringen. Und er hat auch explizit bis vor, ich bilde mir ein, 2 Wochen dazu geraten, weiterhin zur Arbeit zu gehen. Also er hat immer wieder gesagt, ja, dass wer krank ist, soll daheim bleiben und alle anderen bitte weiterhin zur Arbeit. Und dass man sich eben eigentlich keine Sorgen machen soll. Es gab auch immer wieder hier so die Message, junge Leute, die brauchen sich überhaupt nicht Sorgen, weil der Krankheitsverlauf bei denen ist sehr mild. Da hat sich auch, würde ich sagen, in der letzten Woche wieder einiges getan. Also mittlerweile ist man sich da ja nicht mehr so sicher. Und auch viele der Infizierten sind sehr junge Leute, die dann auch plötzlich im Krankenhaus landen.
Und was sind jetzt die jüngsten Strategien Trumps? Wie geht er jetzt vor, da die Zahlen doch drastisch gestiegen sind?
Also ihm ist zumindest manchmal scheint es so, der Ernst der Lage bewusst. Also es gibt ja jeden Tag mittlerweile eine Pressekonferenz mit seiner Coronavirus-Taskforce und manchmal ist er da mehr oder weniger besorgt. Also zum Beispiel hat er letzte Woche gemeint, ja, die Krise, die wird bis Juli, August dauern und da haben alle mal geschaut und so, aha, okay, er glaubt das also wirklich, dass das so lange dauern könnte. Und diese Woche ist der Ton wieder ein ganz anderer. Also er spricht jetzt davon, dass man zu Ostern alles wieder öffnen soll, also direkt nach Ostern und je schneller, desto besser. Also die Wirtschaft muss wieder angekurbelt werden, die Wirtschaft muss hochgefahren werden. Und man kann, also seiner Meinung nach, und damit widerspricht er eigentlich seinen Gesundheitsexperten, seiner Meinung nach kann man beides machen. Man kann den Virus eindämmen und gleichzeitig die Wirtschaft hochfahren. Und also man merkt schon ganz klar, dass er jetzt zum ersten Mal wirklich mit einer Krise konfrontiert ist, der er nicht gewachsen ist, die er auch nicht zu seinem Vorteil jetzt irgendwie spinnen könnte, also dass er eben wieder jemanden anderen dafür verantwortlich macht. Er versucht natürlich trotzdem, also er hat ja letzte Woche dann auch wieder gesagt, das ist ein China-Virus, kein Coronavirus, also das kommt ja alles aus China, die Chinesen sind schuld und wir, bei uns ist es ja, also wir, wenn die Chinesen früher sich quasi der Welt Bescheid gegeben hätten, wie ansteckend dieses Virus ist, dann würden wir jetzt nicht dastehen. Was vielleicht auch gut ist zu wissen, ist, dass es in also hier ja sehr langsam losgegangen ist, weil auch nicht getestet wurde. Ja? Ganz am Anfang wurden die Tests immer nach Atlanta geschickt und es hat dann oft eine Woche gedauert, bis ein Ergebnis da war. Und es gab nur ein Labor von der CDC, das das ausgewertet hat. Und das natürlich hat sich jetzt geändert, aber es ist wirklich sehr langsam angelaufen. Also ich kann mich erinnern, ich war vor 2 Wochen, glaube ich, 2,5 Wochen noch am Capitol Hill im Kongress. Und da hat der CDC-Direktor erst berichtet, ja, wir haben jetzt das Okay von diversen Labors im Land, diesen Test auszuwerten. Und also das ist ja schon krass, dass das einfach so lange dauert. Und was hinzukommt, in Washington, im Bundesstaat Washington, hat man schon davor befürchtet, dass der Virus sich wirklich rasend verbreitet. Da gab es eine Ärztin, die das immer wieder angemerkt hat und zum Beispiel der wurde einfach auch nicht geglaubt. Und insofern ist es halt ähnlich, natürlich nicht in dem Ausmaß wie jetzt in China, aber es ist halt auch der Fall, dass hier Leute, die sich um die Situation sorgen, dann ignoriert werden.
Wir sehen also bei Trump einerseits eine fast schon krasse Verharmlosung des Virus und andererseits auch eine teilweise Überforderung. Was heißt das jetzt deiner Meinung nach für seine Präsidentschaft? Wir haben ja Präsidentschaftswahlen im November 2020. Glaubst du, dass das Auswirkungen haben wird?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, der Wahlkampf kann ja auch nicht mehr so fortgeführt werden wie üblich. Also es ist jetzt auch unklar, wie das weitergeht, den Vorwahlen und dann auch mit den Parteitagen. Die werden natürlich wahrscheinlich nicht in Persona durchgeführt werden, weil das sind wirklich Menschenmassen, die da aufeinandertreffen. Ich meine, das ist erst im Juli, aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird abgesagt. Genau, die Olympischen Spiele sind ja schon abgesagt. Ich denke auch, dass Trump wahrscheinlich ein Interesse daran hat, den Wahltermin zu verschieben, wenn das geht. Also es kann natürlich auch sein, dass das nach hinten verschoben wird. Ob er selbst aus dieser Krise als wiedergewählter Präsident herausgeht, wird man sehen, aber das kommt halt jetzt auch sehr stark darauf an, wie er jetzt in dieser Krise gesehen wird von der amerikanischen Bevölkerung. Und das ist halt schon auch wieder klar, er hat in Wahrheit nicht die Kompetenz, dieses Land zu führen. Was jetzt, sage ich mal, was ihm hilft, sind seine Gesundheitsberater, die jetzt auch immer wieder im Fernsehen auftauchen. Und wo man zumindest das Gefühl hat, die wissen, was sie tun. Also man kann jetzt schwer sagen, wie das ausgehen wird, weil bei Trump gibt es immer einen Unsicherheitsfaktor. Aber natürlich wird diese Krise nachhaltig beeinflussen, wie die Amerikaner den Präsidenten sehen.
Da kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Du schreibst in einem Artikel, den du erst kürzlich veröffentlicht hast, dass die prekären Arbeitsbedingungen in den USA eines der Hauptprobleme darstellen können in der Bewältigung der Corona-Krise. Wie meinst du das genau?
Also es ist hier so, dass viele Leute mehrere Jobs haben und auch viele Leute keine Gesundheitsversicherung haben. Also es ist so, dass die Gesundheitsversicherung ist normalerweise an den Job geknüpft. Das heißt, Leute, die jetzt ihren Job verlieren, haben plötzlich auch keine Gesundheitsversicherung mehr. Arbeitslosengeld ist etwas, das es in den USA gibt es natürlich, aber das ist etwas, das wirklich nur in Ausnahmesituationen in Anspruch genommen wird. Insofern kann man das zum Beispiel nicht mit Österreich vergleichen. Und ich stelle mir persönlich zum Beispiel die Frage, wie gewisse Leute jetzt mit der Situation umgehen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, jemand arbeitet 3 Jobs, 60 Stunden die Woche, um irgendwie die Familie durchzufüttern. Und die meisten dieser Jobs sind halt im Dienstleistungssektor oder im Gastronomiebereich. Und diese Jobs fallen jetzt entweder weg oder man muss trotzdem weiter zur Arbeit erscheinen. Also das kann man natürlich für ein paar Wochen machen. Aber wenn jetzt die Situation länger so bleibt, wie sie ist, dann geht das natürlich an die Substanz. Die meisten Amerikaner hier leben von einem Gehalt zum nächsten. Also das ist wirklich Realität für viele. Und in Österreich ist halt der Unterschied der, dass dann der Sozialstaat oft mal unter die Arme greift, wenn es gerade schwierig ist. Also es stimmt natürlich, mit diesem Konjunkturpaket sollen die Amerikaner ja auch direkt vom Staat Geld erhalten. Das Konjunkturpaket wurde jetzt gerade verabschiedet, heute Nacht. Aber trotzdem ist die Situation um einiges fragiler und dann kann man sich natürlich auch immer wieder die Frage stellen, wer erscheint zur Arbeit und erscheinen die Leute auch zur Arbeit, wenn sie krank sind. Und das haben halt viele Amerikaner so intus, dass sie sagen, ja, koste was es wolle, ich komme zur Arbeit, auch wenn ich krank bin. Natürlich hat sich das jetzt in den letzten paar Wochen geändert, weil die Tests auch gratis sind und weil, glaube ich, schon allen bewusst ist, dass das nichts ist, womit man spaßen kann. Aber tendenziell, wie schon gesagt, ist das System an und für sich sehr fragil.
Du hast jetzt bereits die gratis Coronavirus-Tests erwähnt. Was hat es damit auf sich? Wie kam es dazu, dass es jetzt auf einmal gratis Tests gibt, um den Coronavirus zu testen?
Also dieses Gesetz wurde in der vergangenen Woche verabschiedet im Kongress. Und der Politik hier ist ja durchaus bewusst, dass das Gefahrenpotenzial sehr hoch ist, wenn sich die Amerikaner nicht testen lassen. Und viele sind einfach unversichert oder wollen sich das nicht leisten. Also man muss sich das so vorstellen, dass viele wirklich bei jedem Arztbesuch dreimal hin und her überlegen, ob es das jetzt wert ist. Weil man dafür natürlich wieder hunderte Dollar zahlen muss, vor allem wenn man nicht versichert ist. Und dadurch, dass das natürlich jetzt extrem wichtig ist, dass wirklich jeder getestet werden kann, haben sie das erlassen. Was man dazu sagen muss, ist allerdings, dass es nach wie vor so ist, dass hauptsächlich die getestet werden, die wirklich Symptome haben. Also man könnte jetzt, also viele Leute, die, sage ich mal, jetzt mit jemandem in Kontakt waren, der den Virus hat, aber keine Symptome, werden jetzt eher Schwierigkeiten haben, den Test zu bekommen. Und bis vor kurzem war es auch der Fall, dass man das Gefühl hatte, naja, wenn man prominent ist, dann kriegt man den Test schnell mal und das Ergebnis ist dann auch 2 Tage später da oder einen Tag später. Aber wenn jetzt jemand schon 5 Tage mit hohem Fieber zu Hause liegt, dann ist nicht sicher, ob er den Test bekommt. Also da gibt es halt auch immer noch große Unterschiede und das versucht man jetzt natürlich schon auszugleichen und deswegen steigt auch die Zahl so rasant an. Aber das, glaube ich, war allen Abgeordneten bewusst, dass es ohne Gratistest nicht gehen kann.
Ein weiteres Problem im Zuge der Corona-Krise ist deiner Meinung nach, ich beziehe mich jetzt immer noch auf diesen Artikel, den du online gestellt hast, die bereits seit vielen Jahren in den USA registrierte Polarisierung innerhalb der US-Bevölkerung beziehungsweise vor allem auch innerhalb der Medien. Warum glaubst du, dass das ein besonderes Problem ist für Corona, im Zuge dieser Corona-Krise?
Also man sieht das in den Umfragen und ich glaube, natürlich ändert sich sowas mit der Zeit wieder, aber die Umfragen zum Beispiel zeigen, dass die Demokraten tendenziell oder demokratische Wähler tendenziell mehr Sorgen haben, dass sich da jetzt die Familie ansteckt. Also nur um zwei Vergleichszahlen zu bringen, 75% der demokratischen Wähler haben Angst, dass sich jemand in der Familie ansteckt, aber nur 40% der Republikaner. Dasselbe ist es mit den Vorkehrungsmaßnahmen. Also die Demokraten sind eher bereit, gewisse Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um den Virus einzudämmen, als die Republikaner. Und bis vor zwei Wochen gab es auch Republikaner im Kongress, die sich über diese Quarantänen lustig gemacht haben, die teilweise da mit Gasmasken, also das war der Matt Gaetz, ein Abgeordneter aus Florida, der sich damit in einer Gasmaske hingesetzt hat und sich lustig gemacht hat über diese Panik und mittlerweile dann, also musste dann selbst in Quarantäne gehen. Ja, also diese Polarisierung, die war gerade am Anfang jetzt sichtbar und ich denke, die wird umso sichtbarer, je länger diese Krise dauert. Und zwar aus einem Grund, also es gibt diese Krise, ich meine, es beschäftigt die ganze Welt, hat ja quasi zwei Komponenten. Also die eine Komponente ist die gesundheitliche, wie viele Leute sind infiziert, wie viele sterben. Und die andere ist die wirtschaftliche. Und gerade hier in den USA wird halt jetzt schon am Beginn dieser Krise, wie ich behaupte, in Frage gestellt, ob es nicht wichtiger ist, die Wirtschaft wieder aufzumachen, die Wirtschaft anzukurbeln, als die Menschen vor diesem Virus zu schützen und vor allem die Älteren. Und das führt dann dazu, dass zum Beispiel ein Präsident Trump gestern auf Fox News meint, ja, er wünscht sich, dass die Kirchen am Ostersonntag wieder packend voll sind. Und er richtet solche Worte fast täglich an die Bevölkerung. Und wie gesagt, die widersprechen den Empfehlungen der Gesundheitsberater, der Mediziner und manche Leute werden sich dann natürlich fragen, woran soll ich mich da jetzt halten? Was gilt? Und tendenziell natürlich sind die Trump-Unterstützer auf der Seite des Präsidenten. Und das wirkt sich natürlich dann auch in ihrem Verhalten, im täglichen Leben aus. Ich habe auch hier oft gehört schon, naja, die Krise ist eh schon vorbei. Das ist in ein oder zwei Wochen ist es wieder vorbei. Also ich glaube, vielen ist noch gar nicht bewusst, was da eigentlich auf das Land zukommt.
Die Staaten, die jetzt ja bereits früher Erfahrungen mit Corona gemacht haben, wie beispielsweise China und Südkorea oder jetzt auch Italien und Österreich, zielen mit teilweise sehr restriktiven Maßnahmen auf das sogenannte Social Distancing ab, also auf das Vermeiden von jeglichem direkten Kontakt zu anderen Menschen. Teilweise schränken diese Maßnahmen die Grundfreiheiten der Menschen sehr stark ein. Man darf sich zum Beispiel nicht mehr ohne weiteres frei bewegen, nicht mehr Sport betreiben, Parks und Spielplätze darf man nicht mehr aufsuchen. Bisher zeigt sich aber, dass die Bevölkerungen in Ostasien und Europa da im überwiegenden Teil auch mitmachen. Wie ist da die Situation in den USA? Sind für die USA, das ja als das Land der persönlichen Freiheit zählt, solche restriktiven Maßnahmen überhaupt denkbar?
Also es ist hier sehr unterschiedlich. Je nach Bundesstaat sind die Restriktionen strenger oder quasi nicht vorhanden. Und das ist auch ein großes Problem für die USA. Also dass kann man vielleicht auch eben, die USA sind in einer besonderen Position im Vergleich jetzt, sage ich mal, zu einem kleinen Land wie Österreich, weil eben alles sehr föderal geregelt ist. Das heißt, es kommt sehr stark auf die Gouverneure an und auf die lokalen Politiker, wie stark da jetzt reagiert wird. Und die Unterschiede sieht man zum Beispiel auch darin, nur ein kleines Beispiel. In Virginia wurden die Schulen und die Universitäten geschlossen, aber es gibt zum Beispiel jetzt eine Universität, Liberty University, die sagt, naja, wir machen trotzdem auf. Und das ist quasi gegen die Vorschriften des Gouverneurs. Man wird dann sehen, ob sich die einigen oder nicht, ob es da vielleicht zu einem Rechtsstreit kommt. Also solche Dinge sind hier in Amerika ja doch, also viel wahrscheinlicher als jetzt, sage ich mal, in Österreich, wo sich die meisten wirklich dran halten. Gibt es hier halt in den USA viele, die ihr eigenes Ding durchziehen wollen und nicht einsehen, warum sie für das, für die Öffentlichkeit, für die Gemeinschaft etwas, einen Beitrag leisten sollen. Und die zweite Frage ist dann auch immer die, wie lang sich das durchhalten lässt. Ja? Ich glaube schon, das ist jetzt nur ein Gefühl, aber ich tendenziell würde ich jetzt behaupten, dass es den USA, den Leuten hier in Amerika, um einiges schwieriger oder schwerer fallen wird, das lange durchzuhalten. Ist jetzt, also zum Beispiel, ich denke nur bei mir jetzt hier in Maryland, haben wir zum Glück einen Gouverneur, der das relativ ernst nimmt, weil er auch selbst an Krebs erkrankt ist in der Vergangenheit und wirklich ein Interesse hat, die Gesundheit zu schützen. Aber zum Beispiel Bundesstaaten wie Florida und Texas haben sehr spät reagiert. Und um wieder auf meinen Punkt von vorhin zurückzukommen, also dieses Spannungsfeld von Wirtschaft und Gesundheit, es kommt halt auch sehr stark auf den Bundesstaat drauf an. Und zum Beispiel hat der stellvertretende Gouverneur von Texas gestern gemeint, naja, er hat schon von vielen älteren Menschen gehört, sie sind eigentlich bereit zu sterben, damit die Wirtschaft wieder ins Rollen kommt. Sozusagen, ja, wenn sie sich infizieren und wenn das dann unglücklich ausgeht, mein Gott, dann haben sie quasi ihren Teil getan, um dafür zu sorgen, dass Texas wirtschaftlich wieder gut dasteht. Es gibt natürlich, das ist natürlich ein Extrem, ja, das kann man jetzt nicht vergleichen mit den Bundesstaaten an der Ostküste oder an der Westküste. Aber eben dieser Fleckerlteppich ist auch das, was die Situation so gefährlich macht. Also es gibt ja viele Leute, die nach wie vor von Bundesstaat zu Bundesstaat fliegen und reisen. Und zeigt sich zum Beispiel auch darin, dass jetzt in New York plötzlich in Long Island die Fälle rasant ansteigen und das auch darauf zurückzuführen ist, dass viele Leute aus dem Ballungsgebiet jetzt nach Long Island gefahren sind, um sich dort aufzuhalten. Also den Virus in den USA kann man meiner Meinung nach nur damit stoppen, dass man mehr oder minder die Bewegungsfreiheit flächendeckend einschränkt. Es gab auch das Beispiel von Millionären, die aus Kalifornien nach Idaho geflogen sind, weil sie sich gedacht haben, ja, wir bunkern uns jetzt lieber in Idaho ein und die haben dann dort diesen Virus eingeschleppt. Ja? Also diese Komponenten muss man immer im Auge behalten, dass das Land so riesig ist und deswegen sich dieser Virus auch sehr stark verbreiten kann. Und natürlich ist die Situation in einem Bundesstaat, Hausnummer sage ich jetzt mal, wie in North Dakota, eine andere wie in New York. Aber verbreiten kann sich dieses Virus überall.
Ich hätte dann noch eine letzte Frage. Ist in deinen Augen das Gesundheitssystem, sind die Krankenhäuser, sind die Kliniken in den USA auf Corona vorbereitet? Immerhin gab es ja bis jetzt mit China, Südkorea, Italien, Österreich und jetzt noch vielen weiteren Staaten zahlreiche Blaupausen, an denen man sich orientieren könnte.
Das Hauptproblem ist, dass die USA sich in den meisten Fällen kein Beispiel nehmen wollen an anderen Ländern oder zumindest wird das nicht öffentlich kommuniziert. Die Botschaft von der Regierung Trump ist immer wieder, ja, wir sind die Besten, wir schaffen das ganz schnell, Wir können, und dann im Prinzip in weiterer Folge, wir können uns alles kaufen, was wir brauchen. Also deswegen auch dieser Versuch, die deutsche Firma zu kaufen, die den Impfstoff herstellen will. Und zum Beispiel gibt es jetzt auch die Befürchtung, dass die USA den ganzen Weltmarkt aufkaufen, also was jetzt eben die Ausstattung anlangt, Beatmungsmasken etc. Warum gibt es das nicht im eigenen Land? Naja, vieles davon wurde logischerweise outgesourced und wird in China hergestellt. Und jetzt wird halt kurzfristig umgestellt. Also gestern wurde bekannt, dass zum Beispiel der Autohersteller Ford Beatmungsgeräte herstellen wird. Nur das wird halt auch wieder Monate dauern. Das heißt, von 0 auf 100, das wird es hier nicht geben. Es wird zwar immer so getan, als hätte man alles im Griff, aber es wird schon weiterhin der Fall sein, dass viele Krankenhäuser nicht mal das Nötigste haben, also eben Beatmungsgeräte oder Schutzmasken vor allem. Also die Schutzmasken werden, glaube ich, das größere Problem sein, weil wirklich viele Krankenschwestern und Ärzte ihrer Arbeit nachgehen, ohne sich da zu schützen. Und vielleicht auch nochmal ein Hinweis, dass eben auch hier der große Unterschied ist, Stadt, Land oder Ballungsgebiet und ländliches Gebiet, also die Krankenhäuser in diversen Bundesstaaten also im mittleren Westen, die da in sehr dünn besiedelten Gebieten sind, die sind natürlich auch sehr ressourcenarm. Also New York zum Beispiel mit dem Gouverneur, der sich da jetzt auch sehr als Führungspersönlichkeit hervorgehoben hat die letzten Tage, Andrew Cuomo, der hat natürlich mehr Ressourcen als jemand in Louisiana. Louisiana ist zum Beispiel auch ein Bundesstaat, der stark betroffen ist, aber über diesen Bundesstaat spricht niemand. Also es ist dann auch eher die Frage, wer schreit so laut, dass dann auch die Regierung Trump reagiert. Und Trump, um das jetzt abzuschließen, Trump ist ja nicht jemand, der das koordiniert. Also er sagt, naja, ihr macht das schon, das ist euer Aufgabengebiet. Und wenn ihr zu mir kommt und Hilfe braucht, dann werde ich schauen, ob ich euch helfen kann. Aber eigentlich lastet der Großteil dieser Krise auf euren Schultern. Also das sagt er so zu den Gouverneuren. Das heißt, es gibt keine Führung aus dem Weißen Haus, was diese Krise anlangt.
Wir sehen also in Summe, geht es in den USA jetzt um eine Krisenbewältigung im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Gesundheit, zwischen Stadt, Land und nicht zuletzt auch zwischen dem Weißen Haus und den einzelnen Bundesstaaten, die doch recht viel zu sagen haben. Liebe Theresa, vielen Dank für das sehr klärende Gespräch und sehr interessante Gespräch. Liebe Grüße nach Washington und bleib gesund.
Danke, hab mich gefreut.